HR Info. Netzwelt.
Das Smartphone ist für viele nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken und gilt als bestes Beispiel für die Digitalisierung, die unsere Gesellschaft gerade durchmacht. Musik hören wir, indem wir Audiofiles abspielen, Fernsehen schauen wir über Streams im Internet und wahrscheinlich sogar zeitversetzt und wir nutzen Apps, die aufgrund der schnellen Auswertung von Daten und Messwerten funktionieren. Aber es werden auch immer mehr Prozesse und Arbeitsabläufe in Unternehmen durch die Digitalisierung bestimmt. Das ist ein Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Mit der Digitalisierung in Unternehmen befasst sich auch die Messe IT and Media, die am kommenden Donnerstag, am 23. Februar, in Frankfurt stattfindet. Digitalisierung in Unternehmen, damit beschäftigt sich Julia Sasvito schon seit Jahren. Sie ist Geschäftsführerin der Digitalagentur Triple Sense Reply in Frankfurt. Frau Sasvito, was genau macht eine Digitalagentur?
Also eine Digitalagentur begleitet ihre Kunden dabei, Prozesse zu digitalisieren, ganz klassisch auch Websites zu machen, Apps zu programmieren, herauszufinden, was ist die richtige Strategie für die digitale Welt. Und das hat sich über die Zeit natürlich auch ein bisschen verändert. Also 1999, als wir angefangen haben, war es halt eben eher die klassische Website. Und mittlerweile sind es wirklich große digitale Ökosysteme, wo wir neue Funktionalitäten, neue Möglichkeiten mit unseren Kunden gemeinsam auch erfinden und dann umsetzen.
Sie haben Ihre Kunden angesprochen. Was sind das beispielsweise für Kunden? Sind das große Unternehmen oder eher mittelständische Unternehmen, die Sie betreuen?
Ich würde sagen, das sind wahrscheinlich hauptsächlich große Unternehmen oder auch größerer Mittelstand. Dazu gehören zum Beispiel die Fresenius Medical Care, die ja hier auch eben in Hessen sitzt. Eprimo ist dabei, die Deutsche Bank, Vorwerk, ein Unternehmen, das wir betreuen, ja.
Jetzt klingt Digitalisierung, das klingt erstmal sehr abstrakt. Wie würden Sie das beschreiben? Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Also für mich, oder ich denke für uns alle, verbirgt sich einfach hinter dem Begriff die Möglichkeiten, die entstehen dadurch, dass wir Internet haben, dass wir mittlerweile Systeme haben, die über Sensoren miteinander reden können, dass wir Netzwerke haben und Verbindungen untereinander. Und Digitalisierung ist ja jetzt auch nichts ganz Neues, sondern das hat ja wirklich, sage ich mal, verstärkt Mitte der 90er Jahre angefangen und hat aber jetzt einfach eine große Geschwindigkeit gewonnen dadurch, dass einmal, sage ich mal, die Bandbreiten, die Verfügbarkeiten viel besser geworden sind und es auch wahnsinnig viele technische Möglichkeiten gibt.
Welche Chancen bietet denn die Digitalisierung den Unternehmen?
Also die Chancen, ich bin aber auch generell ein Mensch, der da einfach immer in Chancen denkt, die sind mannigfaltig. Das geht von wirklich neuen Absatzmärkten. Das betrifft auch gerade kleine Unternehmen. Also ich sag mal, die kleine Töpfermanufaktur irgendwo in Italien, die konnte vor 15 Jahren noch nicht in die ganze Welt verkaufen. Das kann sie heute und kann dort auch wahrgenommen werden. Es gibt völlig neue Produkte. Es gibt die Möglichkeit, für seine Mitarbeiter oder auch für seine Kunden Services einfacher zu machen. Und ich denke, eine ganz große Chance ist, weil jetzt alle Unternehmen überlegen müssen, was bedeutet Digitalisierung für meine Prozesse, für meine Arbeit, sich auch nochmal ganz genau anzugucken, was man macht und wie man es macht. Denn jetzt einfach nur einen bestehenden Prozess zu digitalisieren, heißt ja nicht, dass er deswegen besser ist oder effizienter. Ich sag mal so, wenn es ein schlechter Prozess ist, bleibt er auch digital schlecht. Aber jetzt hat man halt die Möglichkeit, genau drauf zu gucken, zu analysieren, zu schauen, was bringt mir denn was? Ja, also wo kann ich denn tatsächlich was besser machen, schneller machen, für mich dann auch im Punkto Umsatz vielleicht verbessern?
Wenn wir bei der kleinen Töpfermanufaktur bleiben in Italien, die möglicherweise jetzt in die ganze Welt verkaufen kann, ist es dann nur ein Baustein? Also wäre das einfach die, ans Internet anzuschließen und an möglicherweise an Verkaufsplattformen anzuschließen, wo sie ihre Waren los wird? Oder denke ich da sozusagen jetzt erstmal noch zu kleinteilig und hätten Sie da ganz andere Ideen vielleicht?
Ja, ich sag mal, das ans Internet anschließen, dass man quasi einen Online-Shop hat oder auch über eine andere Plattform verkauft, das ist das eine. Aber das andere ist natürlich quasi die Möglichkeit, sich bekannt zu machen. Und egal wo, also ich meine, früher hat man sich bekannt gemacht über Messekontakte, über persönliche Besuche, natürlich auch über Fachzeitschriften. Aber das, was man jetzt heutzutage sozusagen zum Beispiel Influencer-Marketing bezeichnet. Das heißt, jemand, der sehr bekannt ist, benutzt etwas, er schreibt darüber, der zeigt es, das war nicht möglich. Also Social Media können solche Unternehmen für sich ganz, ganz hervorragend nutzen. Und was halt eben auch, und da muss man, glaube ich, auch größer denken, sie können ja auch ihre Partner, die jedes Unternehmen braucht, weltweit finden. Also nicht nur im Umkreis, ob es der Zahlungsanbieter ist, über den Sie abrechnen, ob es derjenige ist, der das Fulfillment macht. Sie haben einen verstärkten Austausch, vielleicht zu Produkten. Sie können Produkte ordern von überall in der Welt und haben auch Zugang zu der Information, dass es das überhaupt gibt. Und so arbeitet dann vielleicht die kleine italienische Manufaktur mit der bestimmten Farbkomponente, die irgendwo aus, sag ich mal, Südamerika kommt. Ja.
Mir fällt jetzt noch ein, dass man ja auch personalisieren kann möglicherweise. Also wenn es jetzt eine Töpfermanufaktur ist, vielleicht Töpfe herzustellen, die vom Kunden so gewünscht sind, wie er das möchte. Wäre das auch so ein Beispiel?
Absolut. Also Personalisierung oder verstärkte Anpassung auch auf den eigenen Wunsch, das ist ein ganz großer Bestandteil von Digitalisierung. Dadurch, dass man halt zum einen die Wünsche auch kennt und dass es im Rahmen der Digitalisierung halt auch Möglichkeit gibt, wie auch personalisierten Druck oder wir können ja auch in 3D denken bei 3D-Druckern, wo man halt eben auch so ganz individuell produzieren kann. Also auch das ist ein Bestandteil davon.
Wie sehen Sie das? Unterschätzen das die Unternehmen noch? Also unterschätzen die Unternehmen die Digitalisierung und die Möglichkeiten, die darin liegen?
Unterschätzen würde ich nicht sagen. Es ist vielleicht eine Mischung. Ich glaube, es gibt vielleicht einen Teil der Unternehmen, die das für sich schon klar erkannt hat, seit vielen Jahren an Strategien arbeitet, Dinge umsetzt. Es gibt aber auch die, die sich jetzt so ein bisschen überrollt fühlen und dann vielleicht denken, ach, wir müssen jetzt unbedingt was machen, ein bisschen aktionistisch werden. Unterschätzen würde ich sagen, tut es keiner. Ich glaube, jedem ist schon bewusst, das wird einen Einfluss auf mein Geschäft haben. Aber ich glaube, dass natürlich noch nicht jeder weiß, wie wird der sein und vor allem, wie gehe ich damit um? Ich mit als Unternehmen und auch mit meinen Mitarbeitern.
Aktionismus haben Sie angesprochen. Was wäre so eine klassische Aktion, wo Unternehmen in Aktionismus verfallen und vielleicht zu vorschnell reagieren?
Also zum Beispiel, wenn man zum Beispiel einen sehr gut funktionierenden Vertrieb hat oder Direktvertrieb hat, ja, dann sagt er, aber Digitalisierung und Internet und wir verkaufen jetzt irgendwie nur noch online und das wird der wichtigste Kanal. Und man aber eben halt nicht im Kopf hat, dass man eigentlich 70% oder 80% seines Umsatzes mit diesem Direktvertrieb macht, dann ist das wahrscheinlich die falsche Strategie und aktionistisch. Also man sollte das immer so angehen und das ist vielleicht auch so ein kleiner Rat. Wenn es um Digitalisierung geht, gibt es unheimlich viele Dinge, die man tun kann, viele Dinge, die interessant sein können und man braucht eigentlich eine Leitlinie. Und aus unserer Sicht sollte die Leitlinie wirklich der Mensch sein, nicht nur der Kunde, sondern auch der Mitarbeiter. Man sollte von ihm ausdenken, sagen, was bringt ihm einen Mehrwert, wie kann ich den unterstützen, zurückkommen zum Beispiel Direktvertrieb. Den unterstütze ich jetzt nicht, indem ich sage, ich verkaufe nur noch online. Aber ich unterstütze ihn dahingehend, indem ich zum Beispiel meine Marketingaktivitäten dadurch verbreitern kann oder auch Gebiete, die ich nicht abdecke, weil da vielleicht keine Vertriebsorganisation ist, jetzt halt eben online beliefern kann.
Wie gehen Sie denn an so einen Auftrag heran? Ist es so, dass Sie erstmal das Unternehmen anschauen, für das Sie dann arbeiten und sich die Prozesse, die Abläufe erstmal angucken und dann zusammen mit dem Unternehmen entscheiden, wo können wir ansetzen, was sind die ersten Schritte? Oder kommen da ganz oft auch schon mal konkrete Vorstellungen?
Das gibt es beides. Also es gibt natürlich sehr konkrete Projektanfragen, die wir bekommen, wo es darum dann geht, zum Beispiel ein Kundenportal neu zu erstellen, wo es schon eine klare Vorstellung gibt auf Seiten des Unternehmens. Es gibt aber auch die Situation, dass man sozusagen eigentlich nur mit einem Problem an uns herantritt. Kleines Beispiel, das ich mal nennen kann. Ein sehr großer deutscher Logistikdienstleister kam auf uns zu mit der Fragestellung, wie kann ich Pakete in großen Ballungsräumen extrem schnell ausliefern und zwar innerhalb eines Tages und ich habe dafür nicht die Infrastruktur. Also ich habe jetzt nicht die Lieferdienste, die das so hinkriegen. Und ausgehend von diesem Problem, wir nennen das Challenge, ja, haben wir zusammen mit diesem Kunden ein Konzept entwickelt und halt eben dann auch ein Produkt, das es ermöglicht, dass sozusagen mein Nachbar für mich an einer bestimmten Station des Logistikdienstleisters das Paket abholt, mir ausliefert, dafür quasi wie eine Bezahlung bekommt. So hat das Logistikunternehmen den Vorteil, es kann sehr schnell liefern. Der Endkunde hat den Vorteil, er bekommt das Paket schnell. Und sogar die Person dazwischen hat den Vorteil, sie hat etwas davon. Also im Prinzip so wie MyTaxi für Pakete. Und das kann auch die Situation sein.
Jetzt haben Sie eben angesprochen, es muss immer dem Menschen dienen. Also der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und der Mitarbeiter, vielleicht der Kunde oder der Verbraucher am Ende. Können Sie das nochmal so ein bisschen, vielleicht auch an einem Beispiel mal erklären, wo das der Fall sein kann?
Also wir nennen dieses Prinzip Humanizing Digital und der Punkt ist ganz einfach, Digitalisierung oder digitale Transformation das sind ja nicht nur Technologien oder Technologieprojekte, sondern die Unternehmen, und das sieht man auch einfach tatsächlich, die sich sehr auf das Bedürfnis ihres Kunden konzentrieren, das sind die, die dann auch mit den Sachen erfolgreich sind oder auch mit Mitarbeitern. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ich möchte meinen Mitarbeitern ermöglichen, Informationen zu ihren Kunden irgendwie zu erfassen. Dann kann ich mir überlegen vom Management von oben, ja, so und so soll das funktionieren, das und das sind irgendwie die Felder, die da eingegeben werden müssen, und kann mir denken, das funktioniert jetzt alles so ganz super. Kann aber sein, dass ich dann mein System einführe und dass es irgendwie nicht richtig benutzbar ist, dass die Leute es nicht haben wollen, dass sie mit der Veränderung nicht klarkommen, und dann habe ich ganz schön viel Investitionen in den Sand gesetzt. Wenn ich von Anfang an sage, dass ich diejenigen mit einbeziehe, für die das System ist, kann ich genau überprüfen, was brauchen die tatsächlich. Das ist nämlich oft ganz was anderes als das, was man eigentlich denkt. Was erleichtert denen die Arbeit? Habe den großen Vorteil, ich habe die gleich mit ins Boot geholt, um dieses neue System zu gestalten. Und damit erhöhe ich meine Chance ganz enorm, dass das Ganze auch erfolgreich wird.
Werfen wir nochmal einen Blick auf die Digitalisierung im Allgemeinen. Gibt es da Dinge, die Sie unterschätzt haben, die Sie vielleicht gar nicht vorhergesehen haben? Wenn Sie jetzt mal zurückblicken, Sie haben gesagt, 99 haben Sie angefangen. Irgendwas, wo Sie sagen und heute drauf gucken, sagen, das hätte ich nie gedacht, dass es mal so weit kommt?
Da gibt es bestimmt eine Menge. Man ist ja überhaupt kein Hellseher. Also man hat mal so das Gefühl, man kann so ein, zwei Jahre nach vorne gucken. Wie unglaublich schnell und stark quasi Smartphones unser Leben, unsere Gesellschaft, unseren Alltag beeinflussen. Das hätte ich jetzt persönlich 1999 mit Sicherheit nicht absehen können. Es wäre cool gewesen, wenn ich es gekonnt hätte. Wie selbstverständlich das auch ist, das, was, glaube ich, auch, was ich aber eher als Herausforderung sehe, wo ich glaube, wir sind alle noch nicht so wirklich gewappnet dafür, ist natürlich die unglaublich große Menge an Informationen, die zugänglich ist, ob das im Arbeitsleben ist, die sehr hohe Kommunikationsfrequenz, die man dadurch hat, und das quasi damit so umzugehen, dass es nicht auf Konzentration letztendlich wirkt oder Kreativität, das finde ich eine große Herausforderung. Ich denke, das kennst du auch jeder aus dem täglichen Leben wahrscheinlich.
Damit sind wir fast schon bei den Gefahren der Digitalisierung. Geben Sie mir das nächste Stichwort vor. Sehen Sie da Gefahren möglicherweise im Bereich Datenschutz? Das wird ja oft kritisiert, dass gerade in solchen Bereichen, die sehr, sehr sensibel sind, dass da noch zu wenig gemacht wird?
Ja, da gibt es mit Sicherheit Gefahren. Man kann ja auch klar sagen, das erlebt man ja auch, Bequemlichkeit geht oft vor dem Bedürfnis nach der eigenen Datensicherheit, nachvollziehbar und menschlich. Ich denke, da ist es schon wirklich in der Verantwortung der Unternehmen, auch sehr klar zu erklären, was es bedeutet, wenn man seine Daten hinterlässt, auf eine wirklich auch verständliche Art und Weise. Da sehe ich schon Gefahren, dass es wirklich den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, wo ihre Daten überall quasi rumfliegen und rumfleuchten und was man damit machen kann. Wobei man auch sagen muss, ganz hohen Prozentsatz der Fälle passiert natürlich auch nichts Schlimmes mit den Daten. Das, was für Unternehmen halt wirklich relevant ist, sich auch dafür gefasst zu machen, also mit der Digitalisierung haben sich ja auch die Angriffsszenarien extrem globalisiert, also Hackerangriffe, Brute-Force-Attacken auf Server, das ist einfach was täglich und andauernd passiert. Dessen muss man sich bewusst sein und halt eben auch die entsprechenden Cybersecurity-Maßnahmen mit einer großen Ernsthaftigkeit planen, langfristig planen und da auch dranbleiben.
Was merken Sie denn als Rückmeldung bei den Unternehmen? Also ist das denen auch sehr, sehr wichtig? Steht das immer im Vordergrund? Gerade weil Sie auch angesprochen haben, manche reagieren vielleicht ein bisschen vorschnell mittlerweile in Sachen Digitalisierung. Ist es trotzdem immer was ganz, ganz vorne steht und vielleicht aus Ihrer Sicht auch ganz, ganz vorne stehen muss? Also der Datenschutz und die Privatsphäre, die Sicherheit dazu?
Also es ist für die Unternehmen, wir arbeiten ja eben auch mit großen Unternehmen zusammen, da ist es ein riesengroßes Thema, machen auch viele in der Finanzdienstleistung, also das ist wirklich ganz, ganz oben auf der Agenda. Das ist klar, also sag ich mal, dieses Verantwortungsbewusstsein, ich glaube, da, wo Unternehmen noch besser werden können, ist wirklich beim Thema Kommunikation dann auch zu ihren Nutzern. Man kennt das selber, man hat dann irgendwie 7, 8, 9 Häkchen, die man setzen muss, sehr, sehr lange AGBs, die man durchlesen muss. Macht das einfach nicht jeder. Und ich finde, da sollten auch Unternehmen ansetzen, um das besser verwertbar zu machen. Und ich glaube auch, dass die Verbraucher das tatsächlich schätzen. Also, dass sie das auch sagen, ja, dieses Unternehmen, das klärt mich sehr klar auf. Deswegen schenke ich ihm Vertrauen und sich halt dadurch auch nicht, sage ich mal, vielleicht über den Tisch gezogen fühlen.
Das sagt Julia Sasvito, sie ist Geschäftsführerin der Digitalagentur Triple Sense Reply in Frankfurt und ich habe mit ihr über die Digitalisierung in Unternehmen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Hintergrund ist, dass in der kommenden Woche die Messe IT and Media in Frankfurt stattfindet und zwar am Donnerstag, den 23. Februar. Auch da wird es vor allem um die Digitalisierung in Unternehmen gehen.
HR Info, Netzwelt.
Was wäre US-Präsident Trump ohne seinen Twitter-Account? In 140 Zeichen beschimpft er seine politischen Gegner, die Medien, sogar die amerikanische Justiz. Rund 25 Millionen Nutzer folgen Trump. Eigentlich sollte dieses Regieren per Twitter der Firma einen großen Schub geben. Doch in den jüngsten Quartalszahlen enttäuschte Twitter. Das Wachstum schwächt sich immer weiter ab. Woran das liegt, hat Wolfgang Stuflesser versucht zu ergründen.
In den amerikanischen Nachrichtensendungen wiederholt sich eine Szene zurzeit immer wieder. Tweets von Präsident Trump werden vorgelesen, diskutiert, platzen sogar manchmal live in die Sendung mit Kritik am Moderator, wie hier bei CNN.
So we have a new tweet.
All right.
Can I do the honors?
Stand by, tweet alert.
There's a tweet alert from...
Well, it matters because it's about me.
Das ist natürlich auch kostenlose Werbung für Twitter als Plattform und als Unternehmen. Twitter sollte Donald Trump eigentlich dankbar sein, dass der Firmenname so oft erwähnt wird.
We see the tweets and I wonder...
President Trump earlier today tweeting...
Doch die jüngsten Bilanzzahlen sprechen eine andere Sprache. In den Monaten Oktober bis Dezember, also in der Hochphase des US-Wahlkampfs und seines überraschenden Ausgangs, stieg die Zahl der monatlich bei Twitter aktiven Nutzer von 317 Millionen auf 319 Millionen, nur 2 Millionen oder 0,6% mehr. Zum Vergleich, Facebook gewann in derselben Zeit 72 Millionen neue Nutzer. In den USA verzeichnet Twitter sogar einen Stillstand bei den Nutzerzahlen. Medienjournalist Sam Sanders vom Radiosender NPR sagt, vielleicht ist Twitters Omnipräsenz im Fernsehen gerade das Problem. Trump und sein ständiges Twittern haben die Firma sehr bekannt gemacht. Aber das heißt nicht, dass die Leute auf Twitter gehen, um seine Tweets zu lesen. Wenn du ein bisschen wartest, hörst oder siehst du alles, was er twittert, auch im Radio oder Fernsehen.
You will hear what Trump has tweeted on air and on TV or everywhere else.
Die Anleger waren sichtlich nicht glücklich über Twitters Zahlen. Die Aktie gab zeitweise rund 10% nach. Twitter steht also unter Druck, aus der Trump-Welle auch Kapital zu schlagen. Und wenn schon die Zahl der Nutzer kaum wächst, dann muss Twitter mit den Bestehenden mehr Geld verdienen. Zum Beispiel mit Werbung. Das könnte aber gerade durch jemanden wie Donald Trump schwierig werden. Auf Twitter geht es oft ziemlich ruppig zu. Schon häufig stand die Firma in der Kritik, zu wenig gegen die Nutzer zu tun, die andere beschimpfen oder belästigen. Viele Werbekunden schalten nur ungern Anzeigen in einem Umfeld, das geprägt ist von fiesen Beschimpfungen, Belästigungen und politischen Stammtischparolen. Und man kann durchaus argumentieren, dass Präsident Trump dieses Umfeld zumindest ein bisschen geprägt hat. Dabei wurde Twitter ja auch schon als Hoffnungsträger der Demokratie gehypt und galt als Vernetzungsplattform während des sogenannten arabischen Frühlings. Twitter-Chef Jack Dorsey sitzt in der Sache zwischen allen Stühlen. Im Interview mit CNN auf Trump angesprochen, sagte er fast entschuldigend, Twitter zeige das Beste der Demokratie und das Schlechteste.
Twitter has delivered on that promise of showing the best of democracies and also the worst.
Das Unternehmen will nun einiges tun, damit es bei Twitter weniger brutal zugeht. Hass-Tweets sollen den anderen Nutzern gar nicht erst angezeigt werden. Und wer gegen die Regeln verstößt, soll nicht nur rausfliegen, sondern es auch schwerer haben, gleich wieder einen neuen Zugang zu eröffnen. Auf die Frage, ob Twitter auch einen Nutzer namens Donald Trump sperren würde, wenn er sich zu sehr daneben benimmt, antwortete der Twitter-Chef nur ganz allgemein, dass Twitter alle Konten gleich behandle und die Nutzer zu einem besseren Verhalten anleiten wolle. Als er bei einem Interview mit der Technikseite Recode gefragt wurde, wie er persönlich zu Trump stehe, zitierte Dorsey eine Option, die Konkurrent Facebook für den Status von Beziehungen vorgibt. Kompliziert, sagte er.
How do you feel?
Complicated.
Okay.
Das Unternehmen Twitter bekommt trotz des twitternden US-Präsidenten Trump keinen besonderen Schub. Ein Bericht war das von Wolfgang Stuflesser. In Tschechien kämpft eine neu gegründete Studenteninitiative gegen Fake News im Netz. Vor allem junge Menschen sollen mit einem Internetguide Propaganda und Desinformation in den sozialen Medien leichter erkennen. Die private Aufklärungskampagne Hol dir deine Info findet vor allem an Schulen ein gewaltiges Echo. Stefan Heinlein berichtet.
Nechceme ti říkat, co máš číst a co ne. Máš vlastní hlavu.
Wir wollen dir nicht sagen, was du lesen sollst. Wir wollen dir nur helfen, den Müll im Internet zu erkennen. Auf ihrer Homepage werben die Studenten der Universität Brünn für ihre Aufklärungskampagne. Sei wachsam und glaube nicht alles, was du liest. Sei keine Marionette der Propaganda, so der Appell. Facebook und andere soziale Medien sind für die Mehrheit der jungen Generation auch in Tschechien die Hauptquelle ihrer Information. Das Internet ist jedoch zunehmend auch ein Tummelplatz gezielter Propaganda, warnt Ondrej Chlupacek. Viele seien damit überfordert, Fake News von echten Informationen zu unterscheiden. Mit 8 Kommilitonen gründete der Politikstudent deshalb im Herbst vergangenen Jahres die Initiative. Unsere Zielgruppe sind Schüler zwischen 15 und 19 Jahren. Wir wollen ihnen helfen, Informationen kritisch zu prüfen. Im Unterricht lernen sie so etwas nicht. Desinformation ist aber eine Bedrohung für die Demokratie, nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt. In über 30 Städten waren die Studenten mittlerweile Gast an den Schulen. Dort diskutieren sie mit den Jugendlichen auf Augenhöhe. In den jungen Demokratien in Ost- und Mitteleuropa fehle an vielen Stellen noch die Wachsamkeit gegenüber den Gefahren gezielter Propaganda im Internet, so Mitinitiator Peter Stetecki. Die Ergebnisse der internationalen PISA-Studie zeigen, die mediale Lesekompetenz in Tschechien ist viel schlechter als im Westen. Propaganda und Desinformation haben deshalb bei uns viel bessere Bedingungen. Das ist sehr gefährlich. Nach den vielen Jahren einer staatlich gelenkten Medienlandschaft unter kommunistischer Herrschaft sei das Misstrauen vieler Tschechen gegenüber Rundfunk und Zeitungen außerdem noch immer traditionell hoch. Ein Grundgefühl, das von den meisten Parteien noch verstärkt werde, so Ondrej Chlupacek. Unsere Politiker untergraben die Autorität der öffentlichen Medien. Der Präsident beschimpft Journalisten regelmäßig und erklärt, man könne ihnen nicht glauben. Das öffnet natürlich den Raum für alternative Medien, die die Wahrheit aber oft verdrehen. Ondrej und seine Mitstreiter wollen deshalb weitermachen. Das Echo an den Schulen sei überwältigend. Jeden Tag steige der Zugriff auf ihre Internetseite. Dennoch kämpfe man gegen die gezielten Cyberattacken auch aus dem Ausland auf verlorenen Posten. Vor der anstehenden Parlamentswahl im Herbst sei Tschechien ein weiteres Schlachtfeld der Propaganda im Internet.
HR Info, Netzwelt.
Es wird immer mehr zur Normalität, sich über Online-Plattformen eine Ferienwohnung zu mieten, einen Fahrdienst zu bestellen und sich Werkzeuge auszuleihen. Ganz zu Anfang bestand diese Sharing-Economy zum überwiegenden Teil aus nicht kommerziellen Angeboten. Inzwischen ist daraus eine regelrechte Dienstleistungsindustrie entstanden. Wie das Ökonomie- und Arbeitsmarkt in diesem Bereich verändert, haben Berliner Wissenschaftler erforscht. André Thon berichtet über diese Studienergebnisse.
Aus der Nachbarschaftshilfe vergangener Jahre sind Geschäftsmodelle wie Airbnb, MyHammer und Uber geworden. Die Online-Plattformen sind kostengünstig, die Leistungen attraktiv und daher boomt die Nachfrage. Die Unternehmen wachsen und damit auch die Zahl der Mitarbeiter. Sie arbeiten jedoch nicht mehr als Angestellte, sondern als Selbstständige. Ihre Rechte sind weniger geschützt als die ihrer Kollegen in herkömmlichen Branchen, beobachtet Michaela Haase von der Freien Universität Berlin.
Das bedeutet, dass bestimmte Dinge, die wir so noch als normal finden, wie das Normalarbeitsverhältnis und den Arbeitsschutz und so weiter, dass das möglicherweise nicht alles eins zu eins übertragen werden kann, dass man das adaptieren muss.
Das heißt aber nicht, dass Mitarbeiter in der Sharing Economy völlig schutzlos sind. Die Wissenschaftlerin hält eine Regulierung der Arbeitnehmerrechte für erforderlich. Allerdings sollte die junge Branche nicht überreguliert werden. Denn, so ihre Begründung, die Ökonomie des Tauschens und Teilens, die sich für deren Betreiber als recht profitabel erweisen, müssen sich weiterentwickeln können. Vorteile bringe die Sharing Economy vor allem dem Verbraucher, lobt Michaela Haase. Er müsse Dinge, die er benutzen möchte, nicht mehr kaufen. Zugleich kann er Sachen, die er nicht ständig gebraucht, anderen Verbrauchern leihen.
Die Rollenverteilung, würde ich sagen, in der Ökonomie ändern sich. Man ist nicht mehr nur Anbieter und nicht mehr nur Nachfrager. Man ist Mitwirkender. Man ist vielleicht nicht mehr nur Konsument. Man wird Handelnder.
Vorteile der Sharing Economy für Verbraucher hat auch Unternehmensberater Michael Arnold vom DEW Econ ausgemacht.
Natürlich bedeutet weniger zu besitzen auch ein bisschen mehr Freiheit. Gerade in Städten ist es natürlich eine Besonderheit, mit weniger Autos auszukommen, aber gleichzeitig die Flexibilität zu besitzen. Und das löst natürlich auch das Gefühl von Freiheit aus. Und daran sehe ich die großen Chancen, die auch in der Sharing Economy liegen.
Damit das auch künftig so bleibt, braucht die Branche klare Regeln für ihre Mitarbeiter, die die Leistungen rund ums Tauschen, Teilen und Verleihen erbringen.
Das war ein Beitrag von André Tonn. Das war HR Info Netzwelt. Weitere Informationen finden Sie wie immer im Internet. Dort können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren oder einfach downloaden unter hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.